Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek im Studio herzlich willkommen. ThyssenKrupp versucht, seine Stahlsparte zu retten und scheitert mit den Abspaltungsplänen. Das wird tausende Stellen kosten, auch in Deutschland. Im Handelsstreit zwischen den USA und China wird weiter gedroht und verhandelt. Gedroht wird auch weiter in Nordkorea. Das Regime testet wieder Waffen. Und der ANC in Südafrika liegt nach der Wahl vorn, verliert aber viele Stimmen. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr blickt auf die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump. Kohle und Stahl, das Herz der Industrie vergangener Tage aus heutiger Sicht. Stahl wird aber auch weiter gebraucht und die europäischen Stahlwerke stehen unter enormem Druck. Unter Umweltdruck wegen ihres hohen CO2-Ausstoßes und unter Preisdruck wegen der günstigen Konkurrenz im Ausland. ThyssenKrupp aus Deutschland wollte sein Traditionsgeschäft, sein Stahlgeschäft abstoßen, mit der Konkurrenz aus Indien zusammenlegen. Doch daraus wird nichts. Weil die EU-Kommission Bedenken hat, lässt ThyssenKrupp seine Pläne fallen und kündigt gleichzeitig den Abbau tausender Stellen an. Jörg Marksteiner berichtet.
Ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen sich jetzt vor allem viele der 27.000 Stahlarbeiter. Sie hatten sich längst damit arrangiert, bald in eine neue Firma mit dem Konkurrenten Tata zu wechseln. Schließlich sollten sie dafür langjährige Job- und Standortgarantien bekommen. Jetzt heißt es, Kommando zurück. Die Zusagen gelten nicht mehr. Vor den Werkstoren ist die Unsicherheit zurückgekehrt.
Also gefühlsmäßig, sage ich jetzt einfach mal, habe ich das so nicht erwartet, würde er sagen, wirklich schlechte Nachricht.
Also es ist eine große Verunsicherung jetzt unter den Belegschaftsmitgliedern. Wir wissen jetzt nicht, wie der Plan B aussieht. Wir haben davon noch nichts gehört.
Der Plan heißt jetzt, der Firmenchef drückt auf den Reset-Knopf und zwar richtig tief. Die jahrelange Vorbereitung wird über den Haufen geworfen. Am Ende war es wohl ein Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die den Konzernen klargemacht hat, dass sie die Fusion zum zweitgrößten europäischen Stahlkonzern untersagen wird. ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff.
Anlass dafür war, dass wir heute aus Brüssel die Nachricht bekommen haben, dass das Stahl-Joint-Venture wohl untersagt werden wird.
Eigentlich wollte ThyssenKrupp mit dem Stahl auch 4 Milliarden Euro an Pensionslasten und Schulden in die neue Firma abschieben. Das geht jetzt nicht mehr. Stattdessen kommt eine radikale Kehrtwende. Die zusätzlich geplante Aufteilung von ThyssenKrupp in zwei eigene Firmen wurde gleich mit abgesagt. Ein völliger Strategieschwenk, verbunden auch mit einem deutlichen Stellenabbau.
Wir haben ja jetzt mit unserem neuen Programm angekündigt, dass wir hier bei ThyssenKrupp insgesamt 6.000 Stellen wegfallen werden in den nächsten Jahren, davon 2.000 mindestens auch im Stahlbereich.
Insgesamt könnten hierzulande 4.000 Stellen wegfallen. Möglichst im Einvernehmen mit dem Betriebsrat, sagt der ThyssenKrupp-Chef. Bis zur Aufsichtsratssitzung am 21. Mai will er eine Einigung erreichen.
Wir sind derzeit noch in einer Verhandlung und wir wollen auch, bis wir mit dem Aufsichtsrat endgültig eine Beschlusslage zu unserer neuen Strategie machen können, wie immer eine Grundlagenvereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern machen.
Die IG Metall hat bereits Leitplanken gesetzt. Sie verlangt den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. ThyssenKrupp lehnt das bislang ab. So oder so, die Absage von Stahlfusion und Aufteilung wird den Traditionskonzern möglicherweise sogar noch stärker verändern als bisher geplant, sagt Aktionärsschützer Marc Tüngler.
Ich glaube, das Problem ist dann gar nicht unbedingt, dass man es absagt. Das wird auch zu Verwerfungen führen. Aber man muss ja erstmal wieder sich neu finden. Man muss wieder nach vorne gehen. Man muss die Mitarbeiter motivieren. Und man muss vor allem eine neue Strategie finden. Und ich glaube, das kostet wieder sehr, sehr viel Zeit. Und diese Zeit hat ThyssenKrupp nicht.
Selbst Firmenchef Guido Kerkhoff räumte ein, in wesentlichen Fragen komme man seit Jahren nicht vom Fleck. Der Konzern sei immer noch finanzschwach. Sein neuer Plan sieht jetzt vor, dass aus der Essener Firmenzentrale eine schlanke Holding wird. Die Verwaltungskosten sollen fast um die Hälfte sinken. Und die Sparten wie Autoteile, Fabrikbau, Stahlhandel und so weiter sollen selbstständiger werden. Partnerschaften sollen eingegangen werden. Und die bisherige Ertragsperle, der Aufzugbau, soll an die Börse gebracht werden. Alles Forderungen, auf die Finanzinvestoren schon länger drängen. Angesichts der seit Jahren schwachen Zahlen bei ThyssenKrupp und denen der Ruhrkonzern jetzt nach dem Scheitern der eigenen Pläne deutlich entgegenkommt.
Aus Essen Jörg Marksteiner. Nach dem Getöse der vergangenen Tage ist es wieder ruhiger geworden um das Atomabkommen mit dem Iran. Die EU will weiter nach einer Lösung suchen, lehnt aber jedes Ultimatum ab. Die USA wiederum verschärfen erheblich ihre Sanktionen und US-Präsident Donald Trump schickt noch eine unmissverständliche Drohung hinterher. Wir haben eines der größten Schiffe der Welt, sagte er gestern, und das sei bereit. Eine kontrollierte Eskalation nennen das viele Beobachter, wie unser USA-Korrespondent Thilo Kössler in Washington. Jetzt hat Donald Trump auch im Handelsstreit mit China noch einmal kräftig zugelangt, die bestehenden Strafzölle von 10 auf 25% erhöht. während in Washington weiter verhandelt wird. Ist das, Herr Kössler, auch so eine kontrollierte Eskalation?
Naja, zumindest kann man sagen, dass sich Donald Trump als Herr des Verfahrens gibt. Er sagt, wir haben keine Eile und gibt sich gleichzeitig zuversichtlich. Aber ungeachtet der Verhandlungen erhöht er die Zölle. Er hat heute Nacht die Zölle von 10% auf 25% erhöht. Betroffen sind Waren aus 5.700 Sparten im Volumen von $200 Milliarden. Gleichzeitig hat er gedroht, noch weitere Zusatzzölle auf alle Importe aus China zu erheben. Das beträfe dann nach seiner Darstellung Waren im Wert von $325 Milliarden. Er schrieb auf Twitter, er habe den Prozess für die Verhängung solcher Sonderzölle bereits anlaufen lassen, ohne dass er da Einzelheiten genannt hat. Aber das ist die Verhandlungsstrategie Donald Trumps, maximalen Druck aufzubauen mit dem Kalkül, die Gegenseite in die Knie zu zwingen. Man weiß, er denkt in den Kategorien Sieg oder Niederlage. Ob das aufgeht, da viele haben da Zweifel, denn die chinesische Delegation hat überhaupt keine Lust, das Gesicht zu verlieren, und sie hat bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht.
Was, wenn das tatsächlich am Ende nach hinten losgeht, wenn Präsident Trump die Kontrolle über diese Eskalation verlieren sollte?
Naja, es ist schon fast eine Binsenwahrheit, kann man sagen, dass es in einem Handelskrieg keine Gewinner gibt, sondern nur Verlierer. Und viele sehen jetzt die Gefahr einer Rezession. Es wird eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft geben, sagen die Experten. Bei den Farmern wird das zuerst festzustellen sein. Der Preis für Soja, von dem die Farmer in Iowa zum Beispiel leben, ist bereits dramatisch gefallen. Es wird Folgen haben für auch die deutsche Automobilindustrie, die starke Standorte hier in den Vereinigten Staaten hat und ihre Autos auch von hier aus nach China exportiert. Und betroffen wird sein die Weltwirtschaft insgesamt. Denn hier werden komplizierte, vernetzte Wertschöpfungsketten unterbrochen. Und Experten schließen nicht aus, dass es zu einem weltweiten Konjunktureinbruch kommt.
Jetzt behauptet Trump auf der anderen Seite aber immer wieder, die Chinesen würden die Folgen des Handelskrieges bezahlen. Und nur die Chinesen, die Amerikaner würden nur profitieren. Kann das überhaupt stimmen?
Donald Trump stellt das in so Tat so dar, als wäre das ein ganz super Geschäft für die Vereinigten Staaten, dass da Geld in die Kassen gespült werden. Das ist Trump-Propaganda, die durch nichts gedeckt ist, jedenfalls nicht durch das Urteil von Experten. Die sagen, das stimmt so nicht. Die Strafzölle führen zu Preiserhöhungen und für die höheren Preise müssen die amerikanischen Verbraucher bezahlen und nicht die chinesischen Produzenten. Das werden also als erstes die Verbraucher auf dem Land feststellen, die zum Beispiel in diesen riesigen Supermärkten von Walmart einkaufen, wo es en masse Produkte aus China gibt. Das werden die Arbeiter in den Fabriken zu spüren bekommen, wenn das Handelsvolumen abnimmt und wenn weniger Produkte verkauft werden. Was richtig ist, ist, dass viel Geld in die amerikanischen Staatskassen fließt. Aber das wird nicht an die Verbraucher weitergereicht, jedenfalls nicht 1:1.
Wo stehen die Verhandlungen im Moment, die ja gerade in Washington auch fortgesetzt werden?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Die Gespräche werden fortgesetzt. Reuters hat in diesen Minuten gemeldet, dass Chinas Chefunterhändler Liu He die Gespräche verlassen hat. Auf der anderen Seite hat sich Finanzminister Mnuchin geäußert. Die Gespräche seien ausgesprochen konstruktiv. Wie man das alles zu werten hat, das weiß man nicht. Im Augenblick sind die Gespräche noch nicht offiziell abgebrochen. Sie werden offensichtlich fortgesetzt.
Viele sehen das Vorgehen Trumps kritisch. Es gibt aber auch Ökonomen, die davon überzeugt sind, dass Trump die besseren Karten als China in der Hand hat. Was, wenn Trump mit seinem Druck auf China am Ende Erfolg haben sollte? Ist dann Europa als nächstes dran?
Es ist die Frage, ob sich Donald Trump durchsetzen kann mit seinem Kurs. Tatsächlich ist das Handelsvolumen auf der chinesischen Seite sehr viel geringer, was die Importe aus Amerika angeht. Das heißt, der Vergeltungsmechanismus kann nicht ganz so greifen wie von der anderen Seite. Aber in der Tat, das alles muss man als Signal sehen. Und viele schließen nicht aus, dass Donald Trump tatsächlich ernst macht mit seiner Drohung, zum Beispiel auf deutsche Automobile Strafzölle in Form von 25% einzuführen. Viele hoffen, dass das nicht passieren wird, aber Donald Trump hat es angekündigt und bisher hat er seine Ankündigungen eigentlich immer wahrgemacht.
Unser Korrespondent Thilo Kössler in Washington. Am Ende ist es wohl Jammern auf hohem Niveau, wenn wir dieser Tage über den finanziellen Spielraum der Bundesregierung in den kommenden Jahren sprechen. Denn mitnichten ist es so, dass elendtiefe Löcher im Haushalt klaffen werden. Einzig, die Steuereinnahmen werden weniger üppig steigen als noch zuletzt erhofft. Doch wehe dem, der das Fell des noch gar nicht erlegten Bären schon verteilt hat. Da werden sich in der Großen Koalition wohl noch einige Prioritäten verschieben oder zumindest anpassen müssen. Aus Berlin, Volker Fintermer.
Es war absehbar, dass mit den neuen Zahlen der aktuellen Steuerschätzung, die deutlich hinter der letzten Prognose vom vergangenen November zurückbleiben, der politische Streit über das künftig noch Machbare an Fahrt gewinnen wird. Im NDR erklärte CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus am Morgen, dass er trotz aller Rhetorik keine Boxhandschuhe auspacken werde, um mit der SPD in den Koalitionsring zu steigen.
Es ist zwar weniger Geld da als gedacht, aber immer noch mehr als vorher. Das heißt, etwas weniger vom Mehr und dementsprechend ist jetzt auch überhaupt nicht die Zeit für Alarmismus.
Da würden sich auch in jedem Ministerium noch die notwendigen Einsparmöglichkeiten finden, um zurechtzukommen. Allerdings zeigte sich Brinkhaus sehr skeptisch im Blick auf die Pläne von Sozialminister Hubertus Heil zur Grundrente.
Also da fehlt mir die Fantasie, dass die Pläne von Hubertus Heil, die mehrere Milliarden pro Jahr kosten werden und zwar jedes Jahr dann finanzierbar sind. Und ich warne auch davor, das Ganze über die Sozialversicherungssysteme dann entsprechend zu finanzieren, weil wir uns vorgenommen haben, dass wir die Sozialabgaben, die insbesondere die normalen Angestellten, die Arbeitnehmer zahlen, dann viel zu hoch werden.
Finanzminister Olaf Scholz hatte gestern noch erklärt, dass Heil ein tragfähiges Modell vorlegen werde, das auch unter den neuen Bedingungen funktionieren könne.
Der Vorschlag, den er machen wird und über den ich mit ihm laufend im Gespräch bin, wird so aussehen, dass er sicherstellt, dass das auch mit einer Haushaltsentwicklung wie derjenigen, die wir jetzt haben, gut vereinbar ist.
Derweil sprießen die Spekulationen, wie dieses Modell praktisch aussehen könnte. Eine Finanzierung allein aus Steuermitteln dürfte nach dieser Schätzung obsolet sein, zumal sich die Union von Anfang an skeptisch gezeigt hatte und zumindest der Wirtschaftsflügel auf der Bedürftigkeitsprüfung besteht. Jetzt deutet sich zumindest eine Teilfinanzierung über die Kranken, die Arbeitslosen und die Rentenversicherung an, um die Steuerfinanzierung möglichst gering halten zu können. Aber noch schweigt Hubertus Heil zu seinen konkreten Plänen und hat alle entsprechenden Spekulationen bar jeder Grundlage zurückweisen lassen. Aber klar ist in jedem Fall, dass er mit seinen Plänen jetzt in der Klemme sitzt, zumal die Attacken von vielen Seiten zunehmen. Aber auch in der Union fallen die Reaktionen auf die neue Finanzlage gemischt aus. So fordert Wirtschaftsminister Peter Altmaier Entlastungen bei der Körperschaftssteuer und beim Solidaritätszuschlag, um die Konjunktur am Laufen zu halten und wird dabei vom CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach unterstützt.
Grundsätzlich ist es so, dass wir ein Wachstumspaket brauchen. Gerade bei dieser Situation können wir keine Vollbremsung durchführen, sondern wir müssen Wachstum anreizen. Und das geht natürlich nur, wenn die Menschen auch mehr Finanzmittel zur Verfügung haben.
So Michelbach am Morgen im Deutschlandfunk. Gerade die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags soll ein Vehikel dafür sein, was eine Entlastung um 20 Milliarden statt der bislang vorgesehenen 10 Milliarden Euro bedeuten würde. Da aber hält SPD-Chefin Andrea Nahles schon vehement dagegen und erklärte, das Ganze werde nicht kommen in dieser Legislaturperiode. Aber da gibt es auch in der Union skeptische Stimmen. In Anbetracht der deutlich nach unten korrigierten Steuereinnahmen gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Spielraum mehr für einen zweiten Abbauschritt beim Soli, sagte der Haushälter Eckart Rehberg dem Spiegel. Am kommenden Dienstag trifft sich der Koalitionsausschuss zum ersten Mal vor dem Hintergrund der neuen Zahlen. Dort wird man dann in größerer Runde besprechen können, welche der geplanten Projekte noch eine Chance haben und welche nicht.
Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio über die Debatte nach der Steuerschätzung. Der Taxibranche sind Plattformen wie Uber ein Dorn im Auge. Doch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will den Markt für neue Anbieter öffnen. Dafür kam heute zum ersten Mal eine Findungskommission zusammen, um sich gleich wieder zu vertagen. Julia Barth.
Kaum 1,5 Stunden hat das erste Treffen zur Kompromisssuche gedauert. Ein Treffen, mit dem laut Verkehrsminister Andreas Scheuer ein konstruktiver Arbeitsprozess gestartet wurde, um zügig Ergebnisse für eine gute und moderne Personenbeförderung zu erzielen. Wie sein Ministerium schriftlich mitteilt, seien sich die Vertreter von Bundestag und Ländern einig gewesen, dass es einen unbedingt notwendigen Neuregelungsbedarf gebe. Die nächsten Treffen in gleicher Besetzung sollen Mitte September und Anfang November stattfinden. Nach heftigem Protest gegen seine Eckpunkte zur Reform des Personenbeförderungsgesetzes hatte Andreas Scheuer eine Kommission eingesetzt, mit der er gemeinsam einen Kompromiss finden will. Neben 4 Abgeordneten von Union und SPD sind darin auch Grünen-Politiker Cem Özdemir als Vorsitzender des Verkehrsausschusses, eine Verkehrspolitikerin der FDP und 4 Verkehrsminister der Länder vertreten. Scheuer plant, den Markt für Fahrdienstleister wie Uber zu liberalisieren und ihnen ähnliche Rechte einzuräumen wie wie Taxiunternehmen. Bisher allerdings ohne ihnen vergleichbare Pflichten aufzuerlegen. In den vergangenen Wochen hatten dagegen deutschlandweit Taxifahrer demonstriert.
Julia Barth meldete sich aus Berlin. Wir haben heute schon über die kontrollierte Eskalation gesprochen, im Atomstreit der USA mit dem Iran und im Handelskonflikt mit China. Doch so eine kontrollierte Eskalation funktioniert auch in umgekehrter Richtung. So lässt die Führung in Nordkorea weiter demonstrativ Waffen testen, weil dem Regime in Pyongyang offenkundig die Gespräche mit Washington nicht schnell genug vorankommen. Und weil US-Präsident Donald Trump diese Form der kontrollierten Eskalation, wie besprochen, von sich selbst ganz gut kennt, erklärt das vielleicht auch sein zurückhaltendes Schweigen. In Südkorea nimmt man das weniger gelassen wahr, wie Katrin Erdmann berichtet.
Südkoreas Präsident Moon Jae-in ist jetzt 2 Jahre im Amt. Seitdem treibt er den Friedensprozess mit dem Norden unermüdlich voran. Dass der Gipfel in Hanoi zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ergebnislos zu Ende gegangen war, hat ihn besonders enttäuscht. Und nicht nur ihn. Nordkorea scheint sehr unzufrieden zu sein, dass es in Hanoi keine Vereinbarung gegeben hat. Und deshalb lasse Kim Jong-un nun innerhalb von einer Woche gleich mehrere Raketen abfeuern, sagte Südkoreas Präsident in einem Interview mit dem Sender KBS. Mal von der Ostküste, mal vom Nordwesten gestartet, waren alle Richtung Osten geflogen und dann ins Meer gestürzt. Zuvor hatte Nordkoreas Machthaber den USA ein Ultimatum bis Ende des Jahres gestellt. Das hatte sich eher so angehört, als wolle er bis dahin auf jegliche Tests verzichten. Dass er nun doch schon mal zündelt, Südkoreas Präsident Moon sieht darin eine geschickte Taktik. Ihre Raketen haben weder die USA noch Japan oder Südkorea direkt bedroht. Nordkorea hat also seine Meinung zum Ausdruck gebracht, aber gleichzeitig gezeigt, dass es weiterhin an einem Dialog interessiert ist. Das sind auch die USA, wie der Sonderbeauftragte für Nordkorea Biegun in Seoul erklärte. Die USA hatten zuvor gesagt, bei den jüngsten Tests habe es sich um ballistische, also militärische Raketen gehandelt, die von einer festen oder mobilen Vorrichtung gestartet wurden. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, so Südkoreas Präsident Moon, hätte der Norden gegen die UN-Resolutionen verstoßen. Diese Resolution verbietet dem Land die Entwicklung ballistischer Raketen. Einen Verstoß Nordkoreas gegen die verhängten Auflagen ganz anderer Art haben die USA jetzt erstmals geahndet. Sie beschlagnahmten ein nordkoreanisches Frachtschiff. Das Schiff hatte Kohle im Wert von umgerechnet 2,5 Millionen Euro geladen und war im April von Indonesien gestoppt worden. Das Schiff war unter der Flagge von Sierra Leone unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle wurden die Crewmitglieder jedoch als Nordkoreaner identifiziert. Der UN-Sicherheitsrat hat den Export von Kohle aus Nordkorea im August 2017 verboten. Der Rohstoff gilt als Haupteinnahmequelle des kommunistischen Landes.
Katrin Erdmann über die jüngsten Waffentests in Nordkorea und die Reaktionen darauf. Deutliche Verluste, aber es reicht zum Sieg. Die Regierungspartei ANC hat sich bei den Parlamentswahlen in Südafrika erneut eine Mehrheit gesichert. Nach Auszählung von mehr als 90% der Distrikte kommt der ANC auf rund 57% der Stimmen. Aus Johannesburg, Jana Gent.
Zum ersten Mal ist der ANC unter 60% geblieben. Das ist ein historisches Tief. Aber Esma Gashule, der Generalsekretär, drückt es positiv aus.
Ja, vibrant and alive as a country.
Unser Land ist doch agil und lebendig. Was erwartet man eigentlich? Die Demokratie wird erwachsen. Die Menschen können entscheiden, ob und wie sie wählen. Fakt ist doch, dass der ANC noch etwas wert ist, dass er von den Menschen noch geliebt wird. Die Mehrheit der Südafrikaner vertraut dem afrikanischen Nationalkongress noch.
The majority of people in South Africa still have confidence in the African National Congress.
Das kann man auch ein wenig anders sehen, sogar als Anfang des Schwächelns. Denn sogar in der ländlichen Bevölkerung, wo es seit jeher den großen Rückhalt gab, bröckelt dieser ein wenig. Sitembile Mbete ist Politikwissenschaftlerin und meint, dass der ANC bei der Landbevölkerung nicht mehr punktet, sollte ihm echt Sorgen bereiten. Zugpferd für den ANC war ohne Zweifel der Vorsitzende, Cyril Ramaphosa. Er hat einen Reformkurs in Aussicht gestellt und als Präsident des Landes wirkt er glaubwürdig, auch bei manchen jungen Wählern, so wie diesem jungen Mann aus Johannesburg. Ich hoffe das Beste. Ich hoffe auf Änderungen. Ich hoffe, dass ich Arbeit finde. Arbeitslosigkeit ist neben Armut und Korruption das Hauptproblem, das Ramaphosa angehen muss. Und er wird getestet werden von der größten Oppositionspartei, der Demokratischen Allianz. Deren Stimmenanteil ist nicht gewachsen. Und doch blickt ihr Chef Musi Maimane nach vorn. Ich bin stolz, dass wir uns gehalten haben. Überall in der Welt greifen doch Rassismus, Nationalismus und Populismus um sich. Aber wir haben Kurs gehalten. Wir werden diese Partei voranbringen. Wir wollen weiter wachsen. Es geht doch am Ende darum, die Mitte zu bewahren. Gewonnen haben dann doch Populisten. Die linksradikale EFF, die sich erst vor 8 Jahren gegründet hat, überschritt die 10%-Marke. Ihren Provinzstatus hat sie damit abgelegt, sagt Politikwissenschaftler Bill Johnson. Südafrika ist ein schwieriges Land, wenn man eine nationale Partei sein will. Der ANC und die DA sind das. Und die EFF wird so langsam eine. Sie hat überall dazu gewonnen. Und das ist ein großer Schritt. Die 5 Jahre bis zur nächsten Wahl werden spannende Debatten im Parlament bringen. Und der ANC, allen voran Cyril Ramaphosa, wird liefern müssen. Denn in Südafrika ist auch nach der Wahl Enttäuschung und Ernüchterung an der Tagesordnung. Dieser junge Mann in Johannesburg klingt restlos bedient. Er sagt, das Ergebnis jetzt wird doch gar nichts ändern. Das ist doch nur wieder derselbe alte Kram.
I don't think it's gonna bring any change. Like, I think it's gonna be the same old stuff, you know.
Der Bericht von Jana Gent aus Johannesburg. Historisches Tief für den ANC in Südafrika nach den Parlamentswahlen. Dort Thema auch in einem unserer Kommentare ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Längst gibt es auch in den großen Kaufhäusern keine Plastiktüten mehr kostenlos. Auch dort müssen die Kunden, wie in den Supermärkten auch, dafür bezahlen. Eine Selbstverpflichtung der Händler ist das. Doch Entwicklungsminister Gerd Müller will mehr, ähnlich wie Plastikgeschirr und Strohhalme, will er die Plastiktüten als Einwegartikel am liebsten ganz verbannen. Andere Länder machen das bereits vor. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Mexiko-Stadt macht gerade Nägel mit Köpfen. In der 9-Millionen-Metropole gilt ab kommendem Jahr ein Plastiktütenverbot. Deutschland hingegen diskutiert und Entwicklungsminister Gerd Müller schimpft:
Das ist doch ein Irrsinn, in welche Richtung wir die Entwicklung treiben.
Meint der CSU-Politiker im Deutschlandfunk-Interview der Woche, das am kommenden Sonntag in voller Länge gesendet wird. Deutschland sei der Verpackungsweltmeister. Deshalb fordert der Minister nun in der Augsburger Allgemeinen, Plastiktüten hierzulande komplett zu verbieten. Denn von allein passiere ja nichts.
Freiwilligkeit in einem Markt, der grenzenlos global heute wirkt, führt nicht mehr zum Ziel. Der weltweite globale Markt braucht klare Regeln zum Schutz von Mensch, Natur und Tier.
Müller, der in anderen Politikfeldern durchaus gern auf Freiwilligkeit setzt, will beim Thema Plastik hart durchgreifen. Damit konterkariert der Christsoziale die Appelle seiner Kabinettskollegin von der SPD. Bundesumweltministerin Svenja Schulze plädierte schon vor einigen Wochen bei einem runden Tisch für den freiwilligen Verzicht auf Plastiktüten.
Wir haben ja schon Verbote, wir haben die EU-Ebene, aber solche Regularien, die ja überwiegend europäisch getroffen werden müssen, dauern immer sehr lange. Und ich möchte aber, dass das schneller geht. Und deswegen setze ich auf diese freiwilligen Vereinbarungen.
Anders in Brüssel. Die Europäische Union hat längst ein Verbot von Strohhalmen, Plastikgäbelchen und anderen Wegwerfprodukten erlassen. Ab dem Jahr 2021 sind viele Einwegprodukte EU-weit tabu. Die Grünen fordern in Deutschland deshalb mindestens eine Abgabe auf Kaffee-Einwegbecher und anderen Verpackungsmüll.
Der Entwicklungsminister lenkt von den zentralen Problemen ab,
meint Sven-Christian Kindler. Der Haushaltsexperte der Grünen Bundestagsfraktion fordert schon lange ein Ende klimaschädlicher Subventionen.
Plastikprodukte, Plastiktüten, Plastikverpackungen werden aktiv von der Bundesregierung mit Steuergeld subventioniert. Und zwar mit 87 Millionen Euro jedes Jahr.
Grund ist, dass Erdöl, wenn es zur Herstellung von Plastiktüten oder Verpackungen verwendet wird, von der Energiesteuer befreit ist, sagt Kindler. Damit werde die Plastiktütenproduktion indirekt vom Staat begünstigt. FDP-Umweltexpertin Judith Skudelny bezeichnet das geforderte Plastiktütenverbot von Gerd Müller unterdessen als überflüssig. Der illegale Müllexport und das Mikroplastik seien das viel größere Problem. Tatsächlich, meint auch Gerd Müller.
Diese Mikroplastikteile der Zahncreme sind durch Kläranlagen nicht herauszufiltrieren und bilden riesige Klumpen in den Ozeanen, die sich dann im Magen der Fische wiederfinden.
Mit Blick auf die Plastiktüte bezeichnet ein Sprecher der Bundesumweltministerin die jüngsten Forderungen des Entwicklungsministers nun als Peanuts. Svenja Schulze will stattdessen die Recyclingquoten verdoppeln, in Plastik zugeschweißtes Obst und Gemüse reduzieren, Mehrwegverpackungen stärker fördern und Plastikexporte in Entwicklungsländer schärfer kontrollieren. All diese Vorschläge diskutiert auch die heute in Genf zu Ende gehende Umweltkonferenz der Vereinten Nationen.
Barbara Schmidt-Matern berichtete aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und zu einer Umweltkonferenz trafen sich auch die Umweltminister von Bund und Ländern, in Hamburg nämlich, begleitet von den Protesten vieler Schülerinnen und Schüler. Fridays for Future ist weiter ihr Motto. Sie stellen lautstark ihre Forderungen, zum Beispiel nach einem noch früheren Kohleausstieg. Und Axel Schröder berichtet aus Hamburg.
Während drinnen im Tagungshotel die Umweltministerinnen und Minister die Ergebnisse ihrer Konferenz vorstellten, machten draußen die Klimaaktivisten der Fridays for Future-Bewegung und der Gruppe Extinction Rebellion auf ihre Anliegen aufmerksam. Sie fordern einen Kohleausstieg nicht bis 2038, sondern schon bis 2025. Auf diese Forderung ging Bundesumweltministerin Svenja Schulze zwar nicht ein, die Sozialdemokratin freut sich aber über die Unterstützung aus den Ländern für das von ihr gerade auf den Weg gebrachte Klimaschutzgesetz.
Heute haben sich alle Länder hier für ein Klimaschutzgesetz ausgesprochen, das eben die nationalen Ziele, die wir in Deutschland haben, verbindlich festschreibt, jährliche Emissionsziele für die einzelnen Sektoren, also Verkehr, Gebäude und so weiter, nennt. Das ist ein ganz starkes Votum, was ich hier mitnehme in das Klimakabinett und für das ich ausdrücklich nochmal Dankeschön sagen möchte.
Einstimmig beschlossen wurde auch die Forderung nach einer ausgeglichenen CO2-Bilanz in der Europäischen Union ab dem Jahr 2050. Diskutiert wurde in Hamburg auch die Einführung einer CO2-Steuer oder Abgabe. Die breite Mehrheit der Landesumweltministerinnen und Minister steht hinter einer solchen Abgabe, die klimafreundlichen Technologien den Weg bereiten und sozialverträglich gestaltet werden soll.
Die Anforderungen sind hier ganz klar benannt worden. Wir müssen unser Klima schützen, das ist klar, deswegen macht man das. Es muss aber auch ein unbürokratisches Instrument sein und es muss so sein, dass es Menschen mit kleineren, mit mittleren Einkommen eben nicht zusätzlich belastet, dass es die Einnahmen wieder zurückgibt an die Bürgerinnen und Bürger.
Durch einen Preis für CO2 solle vor allem im Bereich Wohnen und Verkehr der Ausstoß des klimaschädlichen Gases reduziert werden. Anders als bei der Stromerzeugung sind die CO2-Einsparungen in diesen beiden Bereichen noch zu klein, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Die Bundesregierung soll nun die Einführung eines CO2-Preises prüfen, fordert die Ministerrunde. Einig ist sich die Runde auch darin, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorankommen muss. Die Obergrenze für Solaranlagen und Windkraftanlagen an Land und auf dem Meer müsse abgeschafft werden. Mehr Anstrengungen fordern die Umweltminister auch beim Artenschutz und dem Schutz der deutschen Gewässer, so der Vorsitzende der Konferenz, Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan. Nach der Pressekonferenz war es Kerstan, der die Protestierenden vor dem Tagungshotel besuchte. Dass eine Tonne Kohlendioxid demnächst 180 Euro kosten wird, wie es die Fridays for Future-Bewegung fordert, wollte er ihnen nicht versprechen, ermunterte die jungen Menschen aber zum Weitermachen.
Dass sich jetzt auch die Kollegen heute hier aus den Parteien bewegt haben, deren Parteiführung im Moment noch kritisch gegenüber der CO2-Bepreisung sind, das könnt ihr ein Stück weit auch auf eure Fahnen schreiben. Das können wir nur gemeinsam hinkriegen und wir sind da noch nicht am Ziel, aber gemeinsam kommen wir da hoffentlich so schnell wie möglich hin und insofern nochmal vielen Dank für die Unterstützung von euch. Wir wollen ja schließlich.
Der Bericht von Axel Schröder über den Abschluss der Umweltministerkonferenz in Hamburg. Noch einmal der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Weitere Themen sind dann der Handelsstreit zwischen den USA und China und die geplatzte ThyssenKrupp-Funktion. Eine weitere interessante Frage ist die Frage, ob E-Sport am Computer ein wirklicher Sport ist. Dieser Frage geht gerade unsere Sportkonferenz hier bei uns im Funkhaus nach und auch unser Podcast Deutschlandfunk der Tag, den Sie seit 17 Uhr runterladen können bei uns auf unserer Homepage www.deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Dobowiszek. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.